Ich würde sagen, der Titel ist nicht sehr geschickt gewählt, weil prinzipiell mal müsste man ja sagen, sehr viel Eigentum ist vereinbar mit der Demokratie. Das ist ja nicht das Problem. Ich sehe vor allem zwei Probleme. Das erste, das Bekannte, ist natürlich, welches Ausmaß an Ungleichverteilung von Eigentum ist vereinbar mit der Demokratie. Und das Zweite, das man heute ein bisschen verdrängt hat, ist, welche Formen. Es gibt ja nicht bloß das Privateigentum, wie wir es heute als dominierende Form des Eigentums kennen, sondern es hat in der Geschichte immer gegeben, gibt auch heute noch eine Form von Gemeineigentum.
Jetzt haben Sie sich ja schon in vielen Publikationen mit dem Problemkreis Demokratie, Macht auseinandergesetzt. Sind denn Eigentum und Macht in der heutigen Demokratie stark miteinander verbunden, Ihrer Ansicht nach?
Die sind stark miteinander verbunden. Sie waren es wahrscheinlich in früheren Gesellschaften ebenfalls. Wenn Sie sich frühe archaische, dann auch feudalaristokratische Gesellschaften anschauen, dann war ja Eigentum in der Regel primär Grundeigentum und Grundeigentum war dann auch eben die materielle Basis von Macht. Heute ist es primär Kapitaleigentum oder in einem weiteren Sinn monetäres Eigentum. Und wer viel Geld hat, hat in modernen Demokratien auch Macht. Und das Problematische an dieser Macht ist nicht eigentlich der Besitz als solcher. Den Leuten sei es gegönnt, dass sie viel besitzen, sondern der Umstand, dass sie mit diesem vielen Geld dann Einfluss auf politische Prozesse nehmen können. Und dieser Einfluss bewirkt, dass diejenigen, die viel Geld haben, eben ein stärkeres Gewicht haben. Und damit widerspricht diese Konstellation der Idee demokratischer Gleichheit.
Jetzt sind das, ja, würde ich sagen, Prozesse, die sehr schleichend, wie in einer Demokratie vielleicht ja öfters, vor sich gehen. Gibt es denn da wirkungsvolle Mechanismen, wie sich eine Demokratie dagegen schützen kann?
Das muss es geben, würde ich mal sagen. Ob man diese Möglichkeiten nutzen kann heute, das ist eine andere Frage, weil es gibt ja viele Formen von Korruption von Demokratie. Primär wird man an Italien denken, an Ungarn, immer mehr auch an Frankreich. Das Problem besteht darin, dass diese Korruption der Demokratie ja nicht einfach sich darauf beschränkt, dass man mit Geld Dinge erzwingt oder Menschen erpresst oder zu etwas bringt, was sie freiwillig nicht tun würden, sondern dass man Einfluss nimmt auf den öffentlichen Diskurs. Und in diesem öffentlichen Diskurs wird die Diskussion von Alternativen immer schwieriger, weil die Alternative müsste ja darin bestehen, dass man an der verfassungsmäßigen rechtlichen Begründung von Eigentum etwas ändert, dass man also beispielsweise Formen von öffentlichem Eigentum wieder stärkt, dass man die Nutzung von privatem Eigentum beschränkt, indem man beispielsweise eine Sozial- oder Umweltverträglichkeit verlangt. Das würde dann aber eben politische, rechtliche Reformen erfordern, die in den heutigen Konstellationen wohl ziemlich utopisch anmuten.
Wenn man solche Maßnahmen oder solche strukturellen Sachen überlegt, sieht man sich dann nicht gleich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man, ich weiß auch nicht, enteignen will oder ähnliches?
Das ist klar. Aber das ist natürlich ziemlich polemisch und eigentlich ein unfairer Vorwurf, weil man dabei vergisst, dass es in der Geschichte immer sehr unterschiedliche Formen von Eigentum gegeben hat. Das kapitalistische Privateigentum ist eigentlich nicht auf legitime Art und Weise entstanden, sondern es entstanden durch eine mehr oder weniger gewaltsame Enteignung der kleinen Leute, der Kleinbauern von ihrem Grund und Boden. Dieser Prozess der Enteignung, der findet ja heute in vielen sogenannten peripheren Staaten, denken Sie an Indien, Lateinamerika, immer noch statt. Also insofern ist dieser Prozess der Enteignung, wie Hannah Arendt so schön gesagt hat, eigentlich das Kennzeichen des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat immer enteignet und dafür gesorgt, dass das Großeigentum in den Händen weniger konzentriert worden ist. Insofern müsste man über diese historische Vergangenheit wieder aufklären und dann könnte man auch zeigen, dass gewisse Formen der Rückgängigmachung dieses Prozesses durchaus legitim sein könnten.
Wenn Sie jetzt gerade von dieser Konzentration von Eigentum in dem Fall, vielleicht ja auch von Macht, gesprochen haben, gibt es denn gute Instrumente, mit denen man feststellen kann, sind wir das ein Fall von vielleicht schleichenden Verschiebungen, ab wann in einer Demokratie die Eigentumsverhältnisse oder auch die Machtverhältnisse irgendwie ungesund konzentriert sind?
das gibt es natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen über das Verhältnis von ungleicher Verteilung des Wohlstands, also Gini-Koeffizient, und politische Beteiligung der weniger privilegierten Schichten. Es ist interessant, wenn wir vielleicht den mittlerweile einflussreichsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts anschauen, John Rawls. Er hat es bereits in den 70er Jahren beklagt, dass eine Demokratie, in der also Parteien finanziert werden von mächtigen privaten ökonomischen Akteuren, Unternehmen beispielsweise, dass das nicht mehr im strengen Sinn als Demokratie gelten kann. Und wenn wir jetzt uns die Entwicklung der letzten 40 Jahre anschauen, dann hat sich das immer mehr zugunsten eben der Kapitaleigentümer verschoben. Nicht bloß die Linken, sondern eigentlich auch die liberalen politischen Theorien gehen davon aus, dass das nicht mehr dem normativen Ideal der Demokratie entspricht.
Ist das wirklich eine Veränderung, die Sie sehen, dass mehr Augenmerk von verschiedenen Seiten her auf diese, wie soll man sagen, privat- oder privatwirtschaftliche Verteilung von Macht gelegt wird?
Das stimmt ganz sicher, und ich meine, es gibt eine ganze Reihe von kritischen Analysen und es gibt auch eine ganze Reihe von politischen Vorstößen in ganz verschiedenen Ländern. Um nur ein Beispiel zu nehmen, das mir jetzt gerade einfällt, in den USA hat eine parlamentarische Kommission durchzusetzen versucht, kürzlich erst wieder, dass der Einfluss privater Geldgeber quantitativ beschränkt wird. Sie müssen es transparent machen und der Betrag ist beschränkt. Und der oberste Gerichtshof hat das zurückgewiesen unter der Begründung, es widerspreche dem Prinzip der Meinungsäußerungsfreiheit. Die verfassungsmäßigen Grundlagen sind in vielen westlichen Demokratien oder werden so interpretiert, dass gewisse Reformen im Moment noch eigentlich ziemlich chancenlos sind.
Was Sie gerade davon sprechen, ist ja auch gerade heute, glaube ich, bekannt geworden, dass es auch in der Schweiz Bestrebungen gibt, die Parteienfinanzierungen offener zu legen als auch schon. Ist das auch so ein Indikator, dass diese Interpretation von Begriffen wie Meinungsäußerungsfreiheit, dass die im Begriff ist, sich zu ändern?
Das Interessante ist ja jetzt, dass ein Vorstoß jetzt sogar von einem jungen Mitglied der SVP selbst gekommen ist, also der Partei, die über das größte Budget verfügt, insofern eigentlich am stärksten immer Opposition gemacht hat gegen solche Vorstöße. Wobei diese Opposition, die ist dann motiviert mit dem Argument, falls das transparent würde, würden sich die entsprechenden Geldgeber zurückziehen, weil sie kein Interesse daran haben, als Lobbys, die auf eine gewisse politische Entscheidung Einfluss nehmen wollen, erkannt zu werden. Und das ist ein interessantes Argument, das sicher rein empirisch gesehen stimmt, aber das natürlich auch zeigt, wie stark die Politik eigentlich schon abhängig ist und sich dessen auch bewusst ist, dass sie abhängig ist von diesen privaten Geldgebern.
Und würden Sie denn insgesamt sagen, dass das Offenlegen dieser mäßig gut sichtbaren Machtstrukturen, dass das eines der drängenderen Probleme ist, die wir in nächster Zeit zu lösen haben?
Das denke ich schon, dass es eines der großen Probleme ist. Ich bin ein bisschen pessimistisch, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, diese regelmäßigen Umfragen, die Bürgerinnen und Bürger werden gefragt, was beschäftigt sie am meisten, und dann kommt immer Arbeitslosigkeit, dann natürlich immer wieder das Problem der Migration, das Problem der Globalisierung. Die eigentliche Funktionsweise der Demokratie oder der Voraussetzung einer funktionsfähigen Demokratie werden hier eigentlich nie genannt. Und da muss, denke ich, zunächst sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Probleme gelenkt werden können.